HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Sein Debütroman von 2001, Herr Lehmann, ist legendär. Der Romanheld und Bierzapfer Frank Lehmann kämpft im West-Berlin der 80er Jahre mit den Widrigkeiten des Alltags. Jetzt hat Musiker und Autor Sven Regener ein weiteres Buch über diese Zeit geschrieben, Wiener Straße. Ein Roman über schräge Vögel, Lebenskünstler und Hausbesetzer. Und mittendrin wieder Herr Lehmann, allerdings nur noch in einer Nebenrolle. Warum sich der Autor noch heute für die 80er Jahre in Kreuzberg begeistern kann und wie diese Zeit ihn selbst als Künstler beeinflusst hat, darüber spreche ich jetzt mit Sven Regener in HR Info, das Interview. Herr Regener, ich habe versucht, Ihr neues Buch Wiener Straße portionsweise zu lesen. Also so Stückchen für Stückchen mir das schön einzuteilen, zu dosieren. Und ich muss Ihnen gestehen, es ist mir nicht gelungen. Also ich muss das am Ende doch ganz schnell in mich reinschlingen. Das ist irgendwie so wie bei Chips. Wenn man einmal anfängt, ist die Tüte ganz schnell leer. Kennen Sie das?
Ja, ich habe es auch manchmal mit Büchern, das stimmt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich meine, das gibt dann doch einen gewissen Spannungsbogen, der einen eben dann nicht loslässt. Man hofft sowas, dass die Leute fesselt. Nicht? Das ist ja auch so eine Kategorie, glaube ich, in der Literatur, die durchaus wichtig ist, die Leute auch zu fesseln mit dem, was man tut.
Gibt es bei Ihnen momentan irgendwas, was Sie lesen, was Sie gerade verschlingen geradezu?
Ich lese gerade Thomas Lea, Schlafende Sonne. Und das
Den haben wir auch in der Interviewsendung gehabt.
Ja, das ist...
sehr netter Mann.
Ja, das ist ein tolles Buch. Und ich bin da auch, ich bin erst auf Seite 115 oder so. Und ich habe gestern oder vorgestern damit angefangen, weil ich habe eigentlich nicht viel Zeit im Augenblick. Ich musste noch in der Literatursendung andere Bücher lesen. Insofern hatte ich, also das ist ja auch so eine Deformation professionell, dass man eigentlich dieses unbefangene Buchlesen wie früher gar nicht mehr machen kann irgendwie. Aber da funktioniert das sehr gut.
Wie ist das eigentlich, wenn Sie schreiben, planen Sie das als Autor ganz kaltblütig, dass beim Leser so eine Sucht entsteht? Kann man sowas planen?
Nein, das kann man nicht planen. Also das ist ja eher anders. Ich denke eigentlich gar nicht an Publikum, an Leser. Das kann man auch nicht, weil man die gar nicht kennt. Sondern jeder Roman hat seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Vorstellungen. Dieser zum Beispiel ist ganz anders als die ich bisher geschrieben habe, weil ich hier habe sehr lange Kapitel, aber mit sehr vielen Szenenwechseln. Ist fast wie ein Theaterstück, hat fünf große
Kapitel.
Sehr viele
Dialoge auch.
Dialoge, aber sehr viel innere Dialoge. Aber letztendlich ist es jetzt sehr auf eine Weise sehr komödiantisch und sehr kalt. Humor ist meiner Ansicht nach eine kalte Technik, nicht? Und das ist sehr interessant bei diesem Buch gewesen. Und jedes Buch ist anders.
Schauen wir mal auf das neue Buch Wiener Straße. Im Endeffekt passiert ja auch wie in Ihren anderen Romanen darin nichts Weltbewegendes. Also im Einfall der Kneipe, die Herrn Lehmann berühmt gemacht hat, wird an einer alten Kaffeemaschine herum repariert, weil man jetzt auch in das Kaffee- und Kuchengeschäft einsteigen will. Über der Kneipe renoviert Herr Lehmann zusammen mit den beiden extremen Künstlern H.R. Ledigt und Karl Schmidt und der Berufsnichte des Einfallbesitzers Erwin Kechele die Wohnung. Und Kechele wird bald Vater und außerdem plant da noch eine Clique von durchgeknallten Aktionskünstlern, eine Vernissage. Es passiert jetzt nicht wirklich etwas Spektakuläres.
Nein, doch, das ist ein Widerspruch. Also ich finde das absolut spektakulär. Stellen Sie sich vor, Sie sind 18 Jahre alt, Sie haben eigentlich bloß mal so für eine Woche oder so Ihren Onkel besucht und haben sich dann entschlossen, Sie wollen da bleiben. Sie wissen aber nicht, wovon Sie leben können. Und sie lassen sich da, wollen sich da aber auch nicht vertreiben lassen. Und das sind diese anderen Typen. Und sie wollen da aber wohnen bleiben. Und dann sagt er, okay, dann besorge ich euch halt eine Wohnung. Da könnt ihr dann hinziehen, weil ich brauche jetzt die ganze Wohnung für mich. Und dann geht man damit hin und hat immer noch nichts, wofür man die Miete bezahlen kann. Das ist eine ganz klare existenzielle Geschichte. Und diese Chrissy sagt sich, ich muss jetzt dafür kämpfen. Und ich habe keine Lust, mich mit Leuten abzugeben, mit denen ich nicht klarkomme. Ich möchte hier direkt unter dieser Wohnung einen Job in dieser Kneipe haben. Da gibt's aber keinen. Also versuche ich dafür zu sorgen, dass mein Onkel damit einverstanden ist, die Kneipe schon um 10 Uhr morgens aufzumachen, statt erst um 6 Uhr abends, um dann eben tagsüber da auch nochmal ein Geschäft zu machen, bei dem ich Geld verdienen kann. Ich finde, das ist für ein 18-jähriges Mädchen durchaus weltbewegend. Das ist der Unterschied letztendlich zwischen einer Existenz oder Nicht-Existenz in dieser Stadt. Frank Lehmann ist da hingekommen aus Bremen, weil er nichts mehr hat. Er hat keine Wohnung mehr, hat seine Freunde verloren, gar nichts. Sein Bruder stellt er fest, das ist die Geschichte von der kleine Bruder, ist irgendwo auf einer Teststation für Medikamente verschwunden, für Psychopharmaka, und er weiß gar nicht, er hat eigentlich nichts. Und er versucht dort anzuflanschen bei Leuten, die er eigentlich wenig kennt. Er hat Angst davor, einsam zu sein, er weiß nicht, was er machen soll. Er muss irgendeinen Job annehmen. Das sind, finde ich, sind existenzielle Entscheidungen. Natürlich kann man sagen, das ist nicht weltbewegend, aber man kann nicht nicht jedes Buch von Atomkrieg handeln.
Das habe ich auch jetzt gar nicht so negativ gemeint. Und die Art und Weise, wie Sie jetzt gerade gesprudelt haben, das zeigt einem ja auch, dass Ihnen die einzelnen Figuren sehr wichtig sind.
Naja, Sie sagen nichts Weltbewegendes. Was ist weltbewegend daran, wenn Leute irgendwie nach Davos fahren, in die Gegend von Davos, um sich im Lungensanatorium behandeln zu lassen? Das kann man auch als extrem banal sehen. Das ist aber nicht die Frage beim Roman wie der Zauberberg. Die Frage ist, was macht der Autor daraus? Wir erkunden den Menschen mit den Romanen. Wir sind nicht der verlängerte Arm des Journalismus oder der allgemeinen Weltlageneinschätzung. Wir erkunden den einzelnen Menschen und versuchen herauszufinden, was in ihm vorgeht und was für ein Leben er hat. Und da ist Raum in der kleinsten Hütte. Und da ist sozusagen, wie es bei Wolf Biermann heißt, die Hundeblume blüht in der Regenpfütze, nicht? Und das ist das, was wir letztendlich tun müssen. Wir müssen dahin gehen, wo die Leute auch leben.
Die Art und Weise, wie Sie über Ihre Figuren zum Teil schreiben, zieht die aber manchmal so ins Lächerliche. Lieben Sie Ihre Figuren oder betrachten Sie sie von außen?
Nein, es ist eine Komödie. Das heißt, über die Leute, die dort handeln, wird gelacht. Kann man lachen. Das meine ich mit kalter Technik. Natürlich, man macht sich über sie lustig. Es ist auch verletzend. Es ist aber dann in Ordnung. Aber auch eigentlich nur dann, wenn man sich selbst sowohl als Lesender wie auch als Autor mit diesen Personen auch identifizieren kann. Denn das bedeutet, wenn man über sie lacht, lacht man auch über sich selbst.
Aber man distanziert sich auch damit.
Humor ist ein Distanzmittel. Lache ich über jemanden, distanziere ich mich. Lache ich über mich selbst, distanziere ich mich in dem Moment auch von mir selbst. Und das ist natürlich ein ganz befreiender Moment. Freud sagt dazu, Humor ist Lustgewinn durch ersparten Gefühlsaufwand. Ein sehr interessanter Satz. Ja? Und damit hat er natürlich recht. Und das ist aber eine unbedingt notwendige Überlebenstechnik für so ein melancholisches Tier, das der Mensch nun mal ist, der letztendlich an seine als einziges Lebewesen, von dem man das jedenfalls weiß, um seine Sterblichkeit weiß und auch sozusagen um die Endlichkeit seiner Existenz und deswegen grundsätzlich eigentlich melancholisches Tier ist und deshalb genau diese Distanzmittel braucht zur eigenen Existenz.
Einige der Figuren haben in ihrem neuen Roman groteske Namen, also die heißen zum Beispiel P. Immel oder Kaki, das sind zwei Leute aus dem Künstlerkollektiv Arsch Art Galerie. Dann gibt es eine Band namens Dr. Fotz, um nur einige Beispiele zu nennen.
H. Erledigt ist ein Künstlername zum Beispiel auch.
Aber das ist ja ein ganz derber Wortwitz. Ist das so Ihr Humor?
Nein, das ist eigentlich äußerster Realismus. Die frühen 80er Jahre, gerade auch in Berlin, waren genau dafür bekannt, dass man genau das machte. Also echt? Anus und Schicken von der Endart Galerie, die gibt es noch heute. Oder Blixer Bargeld. Blixer Bargeld, haben Sie schon mal gehört, den Namen? Von Einstürzenden Neubauten, der Sänger zum Beispiel, von der Band Einstürzenden Neubauten. Ja. Ja, der heißt, nennt sich Blixer Bargeld. Der, einer von denen hieß FM Einheit und einer hieß Andrew Unruh. Und der nennt sich noch heute so. Der Mann, den Sie Kaki nennen, der bekommt diesen Namen, weil das handelt sich um eine Wiener Aktionistengruppe, die was sehr Sektenhaftes hat. Und die haben einen Anführer, der diese relativ streng hält und der eine bestimmte Art von Kunstprovokation auch verfolgt. Und der genau mit diesen ganzen fäkalen Sachen auch arbeitet. Und das gibt es sehr viel.
Er hat ja auch einen braunen Anzug immer an. Ne?
Kaki muss den braunen Anzug tragen und er muss diesen Namen, den er findet beides nicht gut. Und das ist natürlich ein ganz interessantes Problem, weil er liebt diesen P. Immel, den Chef dieser Gruppe, und macht das aus Freundschaft, weil das auch ganz alte Freunde sind. Er ist auch wegen dem überhaupt nur nach West-Berlin gezogen, wo er nie hin wollte. Es ist so eine Geschichte von Liebe und auch Abhängigkeit, auch von diesem sektenhaften Künstlergruppending. Wir sehen hier verschiedene Strategien, wie man sozusagen in die Kunst reinkommt und mit der Kunst sozusagen durchs Leben kommt. Und eine davon ist eben zum Beispiel die Gründung solcher Künstlergruppen, die oft was sehr Hierarchisches haben. Und das ist alles durchaus sehr realistisch, ja.
Gibt es jemanden, der was Ihren persönlichen Humor betrifft, Sie geprägt hat?
Das kann ich so nicht sagen. Ich denke, Humor ist an sich einfach etwas, was man haben sollte als Schriftsteller.
Also beispielsweise in Wiener Straße gibt es so eine Szene, wo der Erwin Kechle, der Besitzer des Café Einfall, beim Großhändler Wein kaufen geht, weil er die Gastro bei dieser Vernissage machen soll. Und da probieren die dann zig Weinsorten durch und bis alle irgendwie bedüttelt sind. Ja. Das hat mich an einen Sketch von Loriot erinnert. Kennen Sie den, wo der Weinhändler der weihnachtsgestressten Hausfrau...
Original verkorkt von Paul
genau,
Löber und Söhne.
Paul Löber und ja, Söhne, gut, genau.
Das klagte nicht das. Aber es gibt tausende solcher Geschichten. Man kann aus all diesen Sachen Funken schlagen. Das ist sicher auch eine große Stärke von Loriot. Das, ist dann die ganze, das Bild ist schief oder so. Das hat viel mit Slapstick-Humor zu tun. Mhm. Und dieses Buch hat viel Slapstick-Humor.
Genau, das habe ich dran erinnert.
Dasselbe betrifft aber auch Laurel und Hardy oder was weiß ich was. Ich meine, also das ist generell bei Komödien ist es so, dass Situationskomödien natürlich, wenn man sie schreibt, entsteht auch vieles tatsächlich durch Zufall, spontan.
Also die Figuren laufen einfach los und sie schreiben hinterher.
Das passiert, ja. Dann ist es ein bisschen so ein Tür-auf-Tür-zu-Prinzip. Das ist eigentlich ein uraltes. So werden Komödien einfach gemacht. Man muss natürlich dann aufpassen, dass das nicht irgendwann in den Punkt kippt, wo man sich dann eben mit diesen Leuten auch nicht mehr identifizieren kann, weil dann auch dieses Lachen zu etwas anderem wird, zu einer anderen Qualität bekommt, die man nicht unbedingt möchte.
Sven Regner in HR Info, das Interview. Ihr Roman Wiener Straße spielt in den frühen 80er Jahren in West-Berlin. Auch Herr Lehmann und dann der Roman Der kleine Bruder, das ist ja eigentlich der Vorgänger zu Wiener Straße, spielten in Berlin der 80er. War das eine ganz besondere Zeit? Sie haben es ja eben schon angedeutet, da war künstlerisch eine Menge los.
Ja, das war sicher eine Ausnahmesituation, die erste Hälfte der 80er Jahre in West-Berlin oder generell in der Kunst. Weil ich glaube, dass das, was im Punkrock, mit dem Punkrock begann, nämlich so eine Entakademisierung sozusagen der Kunst in alle anderen Kunstrichtungen auch ausgestrahlt hat.
Also jeder kann Kunst und Kunst ist alles.
Ganz richtig. Jeder kann das sein, die ganze Idee der genialen Dilettanten und so weiter. Also Punkrock ohnehin, wenn du drei Akkorde spielen kannst, kannst du auch in der Band spielen, auf die Bühne gehen, ist kein Problem. Und das war ja auch so. Und das war ja auch toll und aufregend. Da zu so einer Explosion der Arten. Das ist mein Lieblingsbild dafür. Also da gibt es ja eine Evolution. Nicht? Da passiert 200 Millionen Jahre gar nichts. Dann haben wir 100.000 Jahre, in denen wahnsinnig viele neue Arten entstehen. Und dann passiert wieder 200 Millionen Jahre gar nichts. Und so ist es in der Kunst auch. Da gibt es Momente, wo plötzlich alles zu explodieren scheint. Weil plötzlich eben, und das war in diesem Fall so, jeder einfach sagte, das kann ich auch, warum nicht? Ich möchte auch Kunst machen, ich lasse mir das nicht absprechen. Das war der Punkrock-Ansatz. Ja.
Sie waren ja damals auch mittendrin, Sie sind mit Anfang 20 nach Berlin gegangen,
ja,
und haben versucht, dort irgendwie zu überleben. Sie hatten ein Musikwissenschaftsstudium abgebrochen, dann haben Sie da irgendwie als Musiker angefangen, haben diverse Jobs nebenher gehabt. Wie war dieses Leben damals?
Ja, das ist halt so ein Bohemleben. Man muss halt sehen, dass man irgendwo das Geld zusammenkratzt. Ein bisschen was verdient man auch mit dem, was man da künstlerisch macht. Aber das Ziel, was man eigentlich hat, ist, dass man das immer machen kann. Aber man muss eben das zwischendurch noch das andere zusammenkriegen und macht dann irgendwelche Jobs oder so. Ich habe halt nie in Kneipen gearbeitet. Ich habe als jemand gearbeitet, als Tipsy gearbeitet praktisch. Beim Wissenschaftszentrum Berlin und bei der zweiten Hand und so.
Und weil Sie sich nicht mit Kneipen auskannten, haben Sie Herrn Lehmann erfunden.
Ja, nein, das ist so. Ich wollte ja kein Buch, ich will ja nie ein Buch über mich selber schreiben, weil ich das ja alles schon, da weiß ich ja schon, wie es gelaufen ist und ausgegangen ist. Das hat mich nicht interessiert. Ich fand interessant zu überlegen, wie wäre es gewesen, wenn das Leben noch ein bisschen anders verlaufen wäre.
Sehen Sie sich auch manchmal zurück, weil Sie leben ja heute mit Ihrer Familie im schicken, hippen Prenzlauer Berg.
Das ist auch nicht schick. Also da, wo ich wohne, ist auch nicht schicker als in Kreuzberg. Aber nee. Nein. Und Sie dürfen nicht vergessen, als wir 2000, ich war ja ein paar Jahre in Hamburg, dann wieder nach Berlin ging, da war das aber auch schon so, dass es einfacher noch war, in Prenzlauer Berg eine Wohnung zu finden und auch billiger übrigens als in Kreuzberg. Insofern, ich sehne mich nicht zurück, weil ich will nicht nochmal 20 sein. Also das Lied, man müsste nochmal 20 sein, genauso jung wie damals, ist ein Lied, das ich nicht singen würde.
Verstehe.
Und nicht, weil ich das damals doof fand oder so, sondern weil das nicht so nicht so funktioniert, das Leben nicht. Die Vorstellung, das alles nochmal machen zu müssen, ist mir irgendwie ein Graus. Aber toll ist es, sich so eine Geschichte auszudenken, die da spielen zu lassen mit ausgedachten Figuren und das Gefühl zu haben, man lebt nochmal so eine Sache wie in so einem Paralleluniversum. Man hätte mal mehrere Leben gehabt. Aber das ist eher eine Arbeit sozusagen mit anderen Figuren. Also das nehme ich nicht sehr persönlich. Und das macht total Spaß. Das ist ein Spiel, das man mit Existenz macht und so, das mir sehr gut gefällt. Aber nochmal tun möchte ich das nicht. Eine Sehnsucht ist nicht dahinter.
Sie haben zwei Kinder. Wie reagieren die drauf, wenn Sie von den wilden Zeiten früher erzählen? Peinlich?
Das mache ich ja nicht.
Peinlich berührt? Nee?
Nein, das macht man
nicht. Aber die lesen Ihre Bücher, oder?
Nein.
Nee?
Nein. Das wäre auch Quatsch. Man soll seine Kinder nicht damit so an die Wand drücken, dass sie das alles dann auch noch miterleben müssen. Das ist mein Ding. Und wenn sie das interessiert, dann können sie das lesen. Die liegen zu Hause rum, die Bücher. Aber ich würde sie auch nicht fragen, wie sie das finden. Ich habe noch nie jemanden gefragt, wie er ein Buch von mir findet.
HR Info, das Interview mit dem Musiker und Schriftsteller Sven Regner. Wir bringen unseren Interviewgästen immer unsere berühmte Interviewbox mit. Da ist was drin für jeden unserer Gäste.
Aha.
Das hat mit ihnen zu tun. Würden Sie bitte mal öffnen?
Ja.
Aha. Ich reich mal rüber.
Aha. Ja.
Was finden Sie?
Eine CD von Bob Dylan, sehr schön, mit der Archivnummer 6144158 vom Hessischen Rundfunk.
Genau, aus dem HR-Archiv.
The Times They're Changing von Bob Dylan. Ja,
64.
Eine schöne Platte. Ja,
64.
Sehr gut.
Mhm. Da waren Sie, glaube ich, 3 Jahre alt.
War ich 3 Jahre alt, ja.
Wann haben Sie das erste Mal Bob Dylan wahrgenommen?
Aber meine größeren Geschwister, ich hatte ja 2 ältere Geschwister, die haben das immer gespielt. Ich denke mal, das war so Anfang der 70er Jahre. Ich glaube, die erste Pop-Single bei uns zu Hause hat meine Schwester gekauft, das waren die Archies, Sugar. Das muss 69 gewesen sein. Und dann, als wir umgezogen sind nach Block Dick, also nach 1970, haben ja meine Geschwister dann viel angefangen, Sachen wie die Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan und solche Sachen zu hören. Und ich dann natürlich dann alles mitgehört, ist ja klar.
Haben Sie zu Hause noch so eine richtige alte Schallplattensammlung?
Ich habe eine Schallplattensammlung, ja. Ich habe auch einige Schallplatten von meinem Vater geerbt und so, das ist schon toll. Aber ich bin jetzt kein besessener Schallplattensammler. Also meine Frau hat sehr viel mehr Schallplatten als ich.
Und Sie sind Bob Dylan-Fan, richtig?
Ich finde Bob Dylan natürlich toll. Also super, klar. Wir haben neulich ein Theaterstück gemacht, Jan Hausmann und ich. Das hieß Die Danksager. Da ging es um...
Am Berliner Ensemble
war ja, das, genau. Ne? Da ging es um 10 Bob Dylan-Impersonators quasi. Imitatoren, die zusammenkommen in so einer Casting-Situation und sich darüber unterhalten, was für eine Art von Dankesrede denn Bob Dylan jetzt halten müsste wegen des Nobelpreises und ob da überhaupt eine angesagt wäre. Und so. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Jan und ich sind beide sehr große Bob Dylan-Fans, klar. Mhm. Man kann nicht ernsthaft Rockmusik machen, ohne Bob Dylan-Fan zu sein. Also, es gibt überhaupt keinen Sinn. Also Rock'n'Roll ohne Bob Dylan. Also, es gibt meiner Ansicht nach, es gibt 4, 5 große Richtungen im Rock'n'Roll und eine davon wird durch den Namen Bob Dylan sozusagen symbolisiert. Mhm. So wie Elvis Presley, die Beatles, die Rolling Stones, ist auch Bob Dylan so eine ganz klare, steht für eine ganz klare Richtung und ganz klaren Ansatz im Rock'n'Roll und der ist sehr einzigartig.
Und Sie beide verbindet ja als Musiker auch das Schreiben von ganz besonderen poetischen Songtexten. Also Sie haben 2016 die Karl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz bekommen, sind ausgezeichnet worden für Ihre deutschen Songtexte für Element of Crime und Ihre Romane. Und es hieß, Sie seien einer der wenigen Wortzauberer hierzulande. Bob Dylan hat im gleichen Jahr ja den Nobelpreis für Literatur bekommen und er hat, wir kennen die Geschichte, er hat sich erstmal gar nicht gerührt, dann hat er den Preis angenommen, hat ihn aber nicht selbst abgeholt, aber er hat dann per Video eine Nobelvorlesung gehalten und da habe ich ein kleines Zitat rausgesucht.
The words in Shakespeare's plays were meant to be acted on the stage, just as lyrics and songs are meant to be sung, not read on a page.
Er sagt, Shakespeares Werke sind für die Bühne gemacht, so wie Liedtexte dafür da sind, gesungen und nicht vom Blatt gelesen zu werden.
Ja, genau, das ist richtig.
Das sehen Sie auch so? Ja,
natürlich.
Muss man trennen?
Ja, deshalb zum Beispiel habe ich zum Beispiel, da bin ich eigentlich noch härter drauf als Bob Dylan, ich habe nie zugelassen, dass zum Beispiel Songtexte von mir, ohne dass es ein Songbook ist, also ohne Noten und so, abgedruckt werden. Also ich habe es mal früh ganz am Anfang für so ein Deutschlehrbuch der bayerischen Hauptschulen oder so, aber dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte, das gibt ja so ein Schulbuchprivileg, das greift aber nicht bei Songtexten, das greift bei Literatur und das ist auch in Ordnung, aber bei Songtexten möchte ich es eigentlich nicht in Deutschlehrbüchern finden, wenn, dann gehören die in die Musiklehrbücher. Und für mich ist das Songtextschreiben ist eine musikalische Handlung. Man ist als Songtexter ist man Musiker. Das ist sehr wichtig.
Also so die schriftstellerische Arbeit und die musikalische Songtexterarbeit muss man absolut trennen voneinander, haben nichts miteinander zu tun.
Naja gut, das ist eh so. Ich meine, wir sind ja Rockmusiker, ja, wir machen immer zuerst die Musik mit der Band und dann muss ich irgendwann den Text machen. Und es ist was anderes. Man kann nicht sagen, dass es nichts miteinander zu tun hat, weil letztendlich ist man ja auch, kommt ja beides von mir, also das wäre jetzt ein bisschen kokett zu sagen, kommt ja beides aus demselben Gehirn. Also hat schon was miteinander zu tun, aber es sind 2 völlig verschiedene Dinge. Es ist so wie Springreiten und Schwimmen, das sind beides Sportarten. Aber Sie wissen selber, dass die Kriterien vom Schwimmen beim Springreiten nicht unbedingt was gelten und umgekehrt. Es gibt zwar Gemeinsamkeiten, man muss für beides eine gewisse Fitness mitbringen, aber ansonsten sind doch die Sachen, das ist doch sehr unterschiedlich. Nicht? Also bloß, weil es beides mit Sprache und Wörtern zu tun hat, heißt es ja noch nicht, ist ja nicht immer alles das Gleiche deswegen.
Das ist klar, aber auch die Sprache in einem Roman hat ja so immer so einen bestimmten Sound.
Das ist unbedingt so, weil das macht ja den literarischen Stil eigentlich aus, wie die Sache eigentlich dann, wie die formuliert wird und damit eben auch klingt.
Ich finde, wenn ich so Ihre Bücher lese, ich höre schon immer im Hintergrund, in meinem Kopf immer so Element of Crime. Also das ist irgendwie so ein Sound, den ich da trotzdem irgendwie zwischen den Zeilen raushöre. Und ich würde jetzt an der Stelle mal einen kleinen Ausschnitt einspielen von Immer da, wo du bist, bin ich nie, weil das ist irgendwie so der Song, das höre ich immer, wenn ich sie lese. Auch bei Wiener Straße war das so.
Zum Lobe einer besseren Welt und ohne Geld und ohne großen Ehrgeiz, dass der Groschen fiel, dachte ich wär am Ziel. Immer da, wo du bist, bin ich nie.
Tick ich da ein bisschen komisch oder...
Nein, das ist ja
wirklich,
nein, das kann ja, das ist ja, ich bin ja überhaupt kein Kontrollfreak, das kann ja jeder auch sehen und auch zusammenbringen, wie er möchte. Das finde ich völlig in Ordnung. Nur bei mir ist das nicht so. Mir nützt das nichts, dass ich, was weiß ich, 150 Songs geschrieben habe. Das hilft mir nicht beim Schreiben eines Romans und umgekehrt auch nicht. Also das ist eben, das eine kann sich über das andere übertragen. Und dann ist es eben so, diese Musik, Element of Crime, ist eine Band tatsächlich. Und wirklich auch im wahrsten Sinne eine Band. Da bin ich nicht irgendwie der Chef und der Rest macht irgendwie so mit oder so. Es ist kein Solo-Projekt mit einer angeflanschten Gruppe, sondern nein, das ist eine Band und da bin ich tatsächlich einer von Vieren. Und das spielt eine große... Ich darf da singen, so habe ich immer so gesehen. Das ist auch wirklich so. Und deshalb, da bin ich auch nicht alleine verantwortlich für das, was wir da tun. Und das ist einerseits eben sehr befreiend, wenn man mal alles ganz alleine machen kann. Das bedeutet aber auch sozusagen eine ganz andere Art von Commitment. In der Band ist man irgendwie auf eine ganz tolle Weise auch aufgehoben. Und es ist ein kollektiver Prozess, in dem die Sache entsteht und dann auch lebt. Und das ist eine ganz andere künstlerische Erfahrung. So wie ich ja manchmal auch mit Leuten zusammen ein Buch schreibe oder so. Das ist dann wirklich auch anders.
Es ist ja irgendwie interessant. Von Ihren Romanen hört man immer, also schreiben die Kritiker, sie sind lustig. Und die Musik von Element of Crime sei traurig und melancholisch. Kann man aber auch genau bei beiden andersrum sehen.
Ja, kann man auch. Aber das ist eben, Musik hat an sich eben aber auch, also die Art von Musik, die wir machen, da mit Element of Crime, die hat ja immer auch, Musik hat eigentlich immer, ist ja die rätselhafteste, abstrakteste und eigentlich die Mutter aller Künste, ja. Also weil sie also auch so direkt aufs Gefühl geht. Also da ist ja fast ohne jede Vermittlung geht Musik ja einfach direkt brachial aufs Gefühl. Und da ist es tatsächlich so, dass die traurigen Sachen natürlich viel stärker wirken. Und das also auf Musik an sich sozusagen ja immer diese melancholische Qualität auch hat, auch durch ihre Flüchtigkeit. Und deshalb ist das ganz normal, dass man da den traurigen Teil oder das, was sozusagen melancholisch ist in der Musik, auch sehr deutlich wahrnimmt. In so einem Buch ist das anders. Wenn man über die Geschichte von, sagen wir mal, nehmen wir mal Herr Lehmann nachdenkt, also, dann weiß man, okay, da ist dieser Typ, der verliebt sich in die Frau, dann verlässt die ihn und dann kommt noch sein bester Freund in die Klapsmühle. Das ist nicht gerade super, also an sich kein sehr lustiger Stoff, aber da das eben gerade diese traurigen Sachen oft nur zu ertragen sind, auch durch eine gewisse Portion Humor, dieses Distanzmittel eben, ja, weil einen das sonst überwältigt und man sonst damit gar nicht klarkommt. Deshalb ist das eben, haben diese Dinge eben auch diesen ihnen innewohnenden Humor und den muss man nur rausfinden als Autor. Und das ist dann etwas, was man da vielleicht als erstes und deutlicher wahrnimmt, wenn man so ein Buch liest, weil man das braucht, weil man diesen Humor dringend braucht. Musik an sich ist eigentlich eine völlig humorlose Kunst. Musik an sich hat keinen Humor, weil diese Distanz gar nicht möglich ist, weil sie so direkt aufs Gefühl geht. Humor kann man nur herstellen über einen Text, dann über einen Songtext und manchmal über eine Parodie. Da muss man aber schon allegorisch arbeiten, da muss der Parodie zugrunde liegende Original auch bekannt sein und so.
Ja, das ist interessant.
Und das ist das Interessante, dass Musik eigentlich gar keinen Humor hat.
Habe ich so noch nie gesehen, ja. Um nochmal auf unsere Interviewbox zu kommen, haben Sie Bob Dylan eigentlich schon mal persönlich kennengelernt?
Nee, nicht, das nicht, nein. Aber es ist ja so, jeder ist ja über höchstens 5 Leute mit jedem anderen Menschen auf der Welt verbunden. Und bei Bob Dylan ist es eigentlich nur einer oder so. Also ich kenne Leute, die mit Bob Dylan gearbeitet haben, die ihn gekannt haben und so, die ihn kennen, aber ich selber kenne ihn nicht.
Aber es wäre ein Traum?
Nein, weil das ist immer schwierig. Solche Begegnungen sind immer schwierig. Man hat sich ja eigentlich auch nicht, man kennt sich ja nicht. Es ist ja nicht so, dass man da, dass so eine Begegnung gleich so Riesenfrüchte trägt oder so. Sondern ich bin froh mit den Freunden, die ich habe. Ich bin da kein großer Sammler oder so. Ich bin da nicht sehr starstruck. Aber Bob Dylan ist ein wahnsinnig interessanter Mann. Aber das Wichtigste für mich ist einfach seine Musik. Das ist das, wo er für mich lebt. Ich weiß nicht, wie er sonst ist. Und ich bin nicht der Meinung, dass es unbedingt wichtig ist für mich, das rauszufinden.
Dankeschön, Sven Regener.
Sehr gern geschehen.
Sein aktuelles Buch heißt Wiener Straße und ist im Galliani Verlag Berlin erschienen. Das war hr-info das Interview, diesmal von der Frankfurter Buchmesse. Alle weiteren Infos zur Sendung und den Podcast finden Sie auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.